Aufgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Hallo Andreas, grüß dich.
Hallo Tim, ich grüße dich.
So, nachdem wir jetzt zwei Folgen hatten, wo wir einen Gast dabei hatten oder eine Gästin, sind wir zwei es heute nur, mit denen die Leute es zu tun haben. Und wir haben uns so ein bisschen was zurechtgelegt, über was wir reden wollen. Aber ja, wir werden wahrscheinlich eh wieder auf 1000 Themen kommen, die nicht auf unserem Zettel stehen. Aber schauen wir mal, was wird.
Die zwei großen Themen, die haben es ja schon in sich. Da kann man ja schon viel drüber erzählen. Vor allem das erste Thema, das sind beide Themen spannend. Tim erzählt jetzt als erstes mal was zum Thema DLR-Test nochmal. Das interessiert ja immer so viele.
Ja, genau.
Ne? Ja. Und mich interessiert es auch. Ich würde ja immer gerne mal dahin mitkommen, aber ich darf ja nicht.
Sei froh, am Ende sagen die, du bist gar nicht geeignet, einen Hubschrauber zu fliegen. Und was dann?
Ja, dann ich muss ja nicht bei DRF und ADC anfangen. Ich habe ja eine Stelle. Wobei nein. DRF macht ja kein DLR, macht ja nur der ADAC und ihr, ne?
Ja, und noch so ein paar auch aus der Flächenfliegerei. Da machen es, glaube ich, relativ viele.
Das ist richtig, da machen
es einige. Da hat sich viel mehr durchgesetzt. Ja, aber es ist halt echt hochinteressant, ne? Um das mal kurz abzureißen, unsere ständigen Zuhörer wissen es, ich war vor kurzem mit unserem Pilotenauswahlverfahren mit mehreren Bewerbern zum zweiten und dritten Tag beim DLR. Der erste Tag, das sind so Computertests, wo so ein bisschen abgeprüft wird, sind die Leute denn von ihrer mentalen Fähigkeit und von ihrer Psychomotorik her überhaupt in der Lage, so ein komplexes Luftfahrzeug wie ein Hubschrauber zu steuern? Und mit denen, die dann am Ende noch nach weiteren Schritten intern übrig geblieben sind, waren wir dann acht Bewerber, die hätten mitfahren können. Einer ist krank geworden, waren wir noch zu siebt. Sechs Jungs und ein Mädel. Und da haben wir dann Tag 2 und 3 bestritten.
Was ist denn mit dem, der krank geworden ist? Darf der das nachholen oder ist das Thema jetzt erstmal gegessen? Wird der in der nächsten Runde automatisch mit berücksichtigt, weil er ja schon so weit gekommen ist? Oder
wie funktioniert das? Greifen wir mal vorweg, wenn wir jetzt so viele Leute gefunden hätten, dass wir dieses Jahr und nächstes Jahr einen Lehrgang hätten bestücken können, dann hätte der Kranke einfach noch mal ein Jahr länger warten müssen und dann wäre die Frage gewesen, ob der DLR-Test erster Tag 2 Jahre gültig ist. Das ist nämlich wahrscheinlich gar nicht so. Von daher hätte der dann wieder neu einsteigen müssen. Aber dadurch, dass wir nicht so viele gefunden haben, müssen wir nächstes Jahr nochmal ein Auswahlverfahren machen und dann darf er an Tag 2 und 3 beim DLR dann mit einsteigen wieder.
Toll. Das hört sich ja echt spannend an. Okay. Das heißt, warum verliert es seine Gültigkeit, dieser Test? Ich meine, ich dachte ja immer, das wird so auf dich selbst geprüft, wer du wirklich bist. Meinst du, das verändert sich? Oder meint man, das verändert sich? Man verändert sich in der Zeit zu sehr?
Das kann ich dir so nicht sagen. Das ist, ich weiß auch nicht 100%, ob das vom DLR auskommt. Ich glaube, das kommt eher von uns aus, weil ein Auswahlverfahren auch irgendwann ein Ablaufdatum hat. Also die Tests, die du gemacht hast. Auch wenn du so ein Auswahlverfahren irgendwann durchläufst und du hast es bestanden und kriegst die Stelle nicht direkt, ist das dann auch irgendwann verwirkt. Also es ist eher so eine interne Sache bei der Polizei, dass das irgendwann, du in der Zeit dann nicht den Fortschritt hast, die Stelle zu bekommen, dann ist auch irgendwann vorbei.
Mhm. Ja. Okay, dann geht's da also nicht mehr weiter. Aber er hat ja Glück. Ihr braucht Piloten.
Genau, wir brauchen Piloten und Pilotinnen.
Und Pilotinnen.
Von daher war das auch wieder spannend, die Reise der 7 verbleibenden Bewerberinnen zu beobachten. Und das ist bei uns ja dann wirklich so, wir begleiten und beobachten, stellen relativ wenig Fragen. Die Hauptakteure sind dort natürlich neben den Bewerbern die Psychologen, die dabei sind. An beiden Tagen ist ein Team von 2 Psychologen dabei, diesmal waren es auch 2 Männer, die ganze Zeit beobachten, wie die Bewerber arbeiten, wie sie sich verhalten, was sie für Aussagen tätigen, wie sie Anweisungen befolgen, wie sie dann ausführen. Also das ist sehr komplex. Zu viel will ich da auch nicht verraten. Darf ich auch nicht verraten, habe ich unterschrieben, dass ich da
Schade.
Die ganz großen Geheimnisse nicht verraten darf. Aber es ist viel natürlich, können die richtig zuhören unter Stress, können die das dann auch so wiedergeben, wie die Anweisung war, verhalten die sich regelkonform oder eben nicht, verhalten die sich ihren Anweisungen halt entsprechend. Das ist gerade in diesem weltberühmten Straßenbeladungstest sehr interessant, der unter viel Zeitdruck stattfindet, wo man halt eben genau gewissen Regeln, die vorher gesagt werden, die dann teilweise ergänzend in den einzelnen Aufgaben dazukommen, gelesen werden müssen. Und da ist schon interessant, dass manche Leute in ihren Kapazitäten dann so beschränkt sind, dass sie einfach Dinge vergessen, Dinge überlesen, Dinge anders behandeln. Und es ist halt wirklich hochinteressant zu sehen, wie andere Gehirne funktionieren, nenne ich es mal. Weil das, was die Leute da tun und wie sie handeln, das ist ja einfach nur ein Output von dem, wie ihre zerebrale Kapazität noch ist. Und das ist echt total stark. Also manche werden total leise, manche werden auf einmal voll laut. Und wenn man denen das später sagt, haben die das überhaupt nicht mitgekriegt. Also das ist schon ziemlich cool. Da wird man schon wirklich an seine Grenzen getrieben. Und dann ist es halt interessant, wie Leute miteinander arbeiten. Weil dieser Straßenbeladungstest ist auch eine Teamarbeit.
Was ist denn der Straßenbeladungstest? Darfst du das sagen? Ich kenne ihn wirklich nicht.
In den groben Zügen darf ich das sagen. Das hört sich an, als würde man mit Bauklötzchen spielen, aber das ganze Ding findet am Computer statt, in Zweierteams. Und der Hintergrund ist einfach, es ist so ein kleines Planspiel. Man hat verschiedene Straßen, auf denen verschieden viele Gewichte beladen werden dürfen. Im Prinzip kann man sich vorstellen, wenn an so einer Brücke nicht mehr als 40 Tonnen steht, dann steht da halt auch an so einer Straße so beladen mit 40 Tonnen und man soll die auch möglichst auslasten. Und dann hat man auf der anderen Seite Fahrzeuge in einer gewissen Anzahl mit einem gewissen Gewicht und einem gewissen Punktwert. Mhm. Und man muss halt gucken, dass man die Straßen so stark belädt, dass man möglichst viele Punkte macht. Ja, das ist eigentlich so das Geheimnis und je nachdem haben beide Teilnehmer unterschiedliche Informationen, die sie dann austauschen müssen, nach denen sie handeln müssen. Die sind nur über Funk verbunden, die können halt also nicht mit Händen und Füßen kommunizieren, sondern es ist auch so ein bisschen quasi dann dem Cockpit entsprechend gemacht, dass man halt mehr miteinander redet und die nonverbale Kommunikation steht da so ein bisschen hinten an. Vielleicht mal so ein bisschen passiv-aggressiv in den Aussagen als nonverbale Konversation. Aber in der Regel guckt man, dass das wirklich rein auf die visuelle, auf die Audioschiene gebracht wird. Weil man weiß ja, dass viele Informationen sonst auch durch Gestik und Haptik und Mimik weitergegeben werden. Und eigentlich das wenigste über die reinen Aussagen. Aber das ist das, was wir halt im Cockpit zur Verfügung haben.
Interessant. Ich finde sowas super spannend, bei solchen Sachen zuzugucken. Du hast natürlich die Ehre. Du darfst bei allen Tests, glaube ich, zugucken, oder?
Ich darf bei allen Tests zugucken. Ich darf, ja. Ich darf die für mich auch so bewerten. Das hat dann aber keine wirkliche Aussage. Die werden durch eine speziell ausgebildete Person bewertet, die auch dabei sitzt. Also neben dem Psychologen und mir sitzt noch ein Testleiter dabei, der genau darauf achtet, wie diese Sachen ausgeführt werden, diese Tests, und die dann dementsprechend bepunktet und Probleme aufschreibt, gute Sachen aufschreibt, was dann später die Grundlage zum abschließenden psychologischen Gespräch ist.
Okay, verstehe. Das heißt, die Psychologen, die machen sich nur ein Bild und genau. Der Testleiter verteilt die Punkte, wobei ja die Psychologen, wenn sie die ganze Zeit dabei sind, doch schon, dann sind die dann schon vorbelastet für das spätere Gespräch oder ist es absichtlich so gemacht, damit eben das spätere Gespräch dann nochmal drauf Einfluss nehmen kann, sozusagen?
Ja, der Witz ist, die sind natürlich in einer gewissen Art vorbelastet, aber positiv, weil sie einfach gucken, wo habe ich Ansatzpunkte für mein psychologisches Gespräch. Also das ist ja dazu da, um bei Punkten, wo man sich nicht sicher ist, nochmal den Finger richtig in die Wunde zu legen. Und also wenn ich sage, den Finger in die Wunde legen, dann ist der Finger noch mit Salz eingerieben und die Wunde ganz frisch. Und also das kann schon richtig wehtun. Also da wird
nochmal ein Stückchen aufgerissen. Okay, ich verstehe.
Da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Die sind super nett, die Psychologen. Aber die Fragen sind schon mal knackig und auch schon mal sehr direkt und auch schon mal gehen sehr tief auch teilweise in die Intimsphäre. Oder ja, also in dem persönlichen Bereich. Nennen wir es nicht Intimsphäre, nennen wir es persönlichen Bereich. Also es wird da nicht nach sexuellen Vorlieben gefragt, aber es wird auch schon tief in Wunden, die man vielleicht angegeben hat, so aus der Kindheit oder so. Da wird schon tief reingegangen in die Person, in der Persönlichkeit. Und das muss man dann halt auch einfach aushalten. Und das ist auch nur für diesen Kreis bestimmt. Das wird diesen Kreis nicht verlassen. Von daher kann man sich da auch sicher fühlen. Das ist schon ein Safe Space. Aber es ist hart.
Darfst du so eine Frage mal stellen hier im Podcast oder?
Das bringt im Prinzip nichts, weil wenn okay. ich die jetzt stellen würde, wäre die schon wieder persönlich und ich möchte halt diese Dinge da halt auch nicht raustragen, weil diese Fragen sind wirklich nicht normiert. Die richten sich wirklich nach jedem Einzelnen, wie er sich bis dahin gegeben hat und wo die Psychologen erkannt haben, diese Person ist jetzt zum Beispiel sehr passiv, ist überhaupt nicht dominant. Und dann wird halt genau da der Finger draufgelegt. Dann wird geguckt, wann wird diese Person denn mal dominant? Kann sie überhaupt dominant werden? Kann sie überhaupt, wenn ich sie unter Druck setze, sie muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und also jetzt mal rein fiktiv, ne? Sie sind das Familienoberhaupt und ihr Vater liegt im Sterben. Sie müssen jetzt entscheiden, ob die abgeschaltet werden, die lebenserhaltenden Maßnahmen. Mhm. Und dann wird geguckt, ne? Dann sagt man vielleicht, wenn man nicht so dominant ist, naja, da würde ich jetzt erstmal in der Familie mit allen sprechen, ob da alle mit einverstanden sind, was die anderen darüber denken und so. Und dann gibt's halt andere, die sehr dominant sind, die sagen, naja, also wenn der Arzt mir sagt, das hat keinen Sinn mehr und mein Vater ist eigentlich hirntot, dann bitte abstellen. Und diese Unterschiede, die werden da beleuchtet. Das war jetzt ein extremes Beispiel, aber so in die Richtung kann man sich das vorstellen. Man wird da quasi so ein bisschen in die Enge getrieben. Und dann wird in so einem Fall dann geguckt, ist jemand sehr dominant oder nicht dominant. Und der Witz an der Sache ist, wenn ich so eine Frage gestellt kriege und vorher wird über mich gesagt, der ist überhaupt nicht dominant, der kann keine Entscheidung treffen. Und dann treffe ich halt die Entscheidung alleine und selbstständig, dass ich die Maschine abstelle. Dann würde man sagen, oh krass, kann doch dominant sein, hat das gut dargelegt, kann ich gut nachvollziehen. Oder andersrum. Wenn jemand dominant war und das nochmal sagt, dann würde man vielleicht sagen, oha, der geht ja gar nicht auf andere ein, der ist überhaupt nicht empathisch. Mhm. Müssen wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir so jemanden haben wollen. Das ist halt das Interessante daran.
Schwierig, ich merke schon, egal wie man es macht. Man muss halt man selbst sein. Man muss einfach, ne?
Und dann, genau das ist es.
Ja.
Und das sage ich auch immer allen Bewerbern. Seid ihr selber, verkauft euch. Und was ich wieder gemerkt habe, es ist ganz, ganz wichtig, offen zu sein. Mhm. Wirklich keine Angst zu haben. Also man muss da jetzt nicht seine schlimmsten Kindheitstraumata auspacken. Aber man sollte nicht irgendwie denken, oh, das erzähle ich jetzt besser nicht. Was denken die sonst von mir? Mhm. Oder das wollen die bestimmt nicht in dem Piloten sehen. Nee, eigentlich ist es immer besser, alles zu erzählen. Weil eine Offenheit auch immer sehr positiv gesehen wird. Weil das brauchen wir später. Thema Just Culture, wenn wir mal so einen Querschnitt nehmen, ne, im Bereich des Cockpits, im Bereich der Zusammenarbeit in der Aviation, ganz, ganz wichtig. Und Offenheit und offene Fehlerkultur wird ganz, ganz hoch angesiedelt und deswegen ist eine Offenheit auch in diesem psychologischen Gespräch sehr, sehr wichtig.
Na, vor allem, ich könnte mir auch vorstellen, wenn die Psychologen merken, der will hier mit der Sprache warum auch immer nicht richtig raus und das irgendwie an zwei, drei Ecken, dass sie sagen, schwierig, komisch irgendwie und so weiter, oder?
Ja. Ja, genau. Dann wird halt gesagt, okay, sagt in dem Punkt irgendwie druckst darum, sagt nicht die Wahrheit oder sie. Wie sollen wir denn sicher gehen, dass die andere Antwort jetzt auch richtig war?
Ja,
und genau. So eine Offenheit lässt halt über alle Fragen strahlen und lässt halt wenig Zweifel aufkommen über die Aussagen, die man tätigt.
Wie lange dauert denn jetzt du hast ja gesagt, das sind jetzt 2 Tage mit Psychologen?
Ja, genau, das ist sehr zeitaufwendig, deswegen gibt es dafür auch nur 8 Plätze. Die man dort buchen kann, mehr gibt es gar nicht. Der erste Tag ist halt eben dieser Straßenbeladungstest. Der dauert an sich gar nicht so lange. Der dauert alles in allem mit Vorbereitung und Einführung 1 Stunde, 3/4 Stunde bis Stunde. Und danach hat man nochmal ein Konfliktgespräch, wie man es aus Assessment Centern kennt. Man kriegt ein Problem dargestellt und ist in einer leicht übergeordneten Situation wie Klassensprecher, Kurssprecher etc. Und muss dann einer Person eine unangenehme Nachricht überbringen und dann wird halt in diesem Gespräch geguckt, wie kann man das machen, wie offen kommuniziert man, wie empathisch ist man und auch da auch wieder das Thema Offenheit, Wärme, Dominanz etc. Wie macht man das?
Da muss ich gerade, als du das erzählt hattest, musste ich gerade an ein Beispiel denken. Ich habe ja auch mal ein Assessment bei der Polizei in NRW gemacht. Und da war nämlich im Assessment Center genau so eine Frage. Ich war der Polizist und da gab es einen renitenten Nachbar und der wollte absolut nicht akzeptieren, dass er jetzt mit seinem Auto in der Straße nicht mehr 50, sondern nur noch 30 fahren darf, weil die Geschwindigkeit geändert wurde. Und dem das beizubringen, das war nicht so leicht. Das haben die gut gespielt, diesen renitenten Nachbarn, ja.
Ja, genau. Und da wird halt dann auch geguckt, ne? Ist man da auch so ein bisschen frustrationstolerant oder fährt man schnell aus der Haut, wenn der Gegenüber richtig Gegenfeuer gibt, einem das Wort fällt? Wie agiert man da, ne? Wie geht man mit solchen Situationen um, mit schwierigen Situationen? Und das ist halt echt interessant, weil wirklich alle 7 mal wieder anders reagiert haben. Jetzt nicht großartige Unterschiede, aber trotzdem hat man diese kleinen, feinen Unterschiede gemerkt, wie die Leute dann ticken. Und das hat halt die komplette Analyse bis dahin auch bestätigt. Mhm. Also für mich selber, meine Analyse von den Leuten. Der Witz an der ganzen Sache ist, wirklich erst vor dem psychologischen Gespräch wird eröffnet, wie die Psychologen die Kandidaten sehen, aufgrund von Tests, die getätigt wurden am ersten Tag, auch auf psychologischen Tests, die am ersten Tag ausgefüllt wurden und deren Beobachtung am zweiten Tag. Und dann sagen die Psychologen, also wir würden jetzt in dem Bereich nochmal gucken und in jenem Bereich nochmal gucken oder wollt ihr noch was Besonderes wissen? Denn dieses Gespräch ist auf eine Stunde mehr oder weniger begrenzt. Danach wird es nicht mehr wirklich aussagekräftig, weil diese Stunde reicht auch. Also die haben alle ganz gut geschwitzt. Ist natürlich auch eine hohe Stresssituation, weil so die letzte echte Hürde ist. Also die wissen alle, hier entscheidet sich's komplett. Und dementsprechend kann man nur so 1-2 Themenfelder wirklich richtig gut beackern, dass die Psychologen danach auch sagen können, okay, wir haben uns das jetzt angeguckt und wir müssen sagen, bestätigt sich unsere negative Meinung in dem Bereich oder bestätigt sich eben nicht, konnte die Person ausräumen.
Ihr wisst ja, das heißt, also ihr wisst ja jetzt von den 7 eigentlich schon, weil die Tage sind herum, wen ihr davon haben möchtet oder nicht, oder?
Das wird tatsächlich auch direkt an dem Tag danach gemeldet.
Ach ja, also das heißt, das kriegen die Leute dann auch direkt gesagt?
Die kriegen das direkt nach dem Interview gesagt. Man sieht nochmal nach dem ersten Tag, wer alles ins Interview kommt. Nach dem ersten Tag mussten wir leider einer Person sagen, dass sie nicht weitergekommen ist.
Was ja aber trotzdem ein guter Schnitt ist. Also auch wenn es schade
um eine
Person ist, aber
genau,
nur eine.
Tut einem dann natürlich auch leid, aber derjenige hat es dann auch verstanden, warum wir diese Entscheidung so getroffen haben. Das ist natürlich immer schwer, das zu verstehen,
das
einzusehen, das zu verstehen vielleicht, aber das einzusehen in dem Moment, weil natürlich so ein Träumchen zerplatzt.
Ein Träumchen ist gut.
Ja, du.
Tim, ist alles gut.
Du gehst ja nicht zur Polizei, um Pilot zu werden in der Regel. Also wer das macht,
das ist halt gemacht.
Ja, aber die.
Aber
ja.
Es ist ein Riesenrisiko. Es ist ein Riesenrisiko.
Ja. Man sollte halt Polizist werden, um Polizist oder Polizistin zu sein und nicht um Pilot zu werden. Dann ist man auch nicht ganz so enttäuscht vielleicht am Ende, wenn es nicht klappt.
Richtig, ja.
Und der Trichter ist halt wirklich sehr eng am Ende, ne? Ja, aber nach dem psychologischen Gespräch wird sich sofort beraten und dann kriegen die Leute auch so 10 Minuten nach ihrem Interview direkt das Ergebnis.
Okay, das heißt, von den 7 waren es nur noch 6 und nach dem zweiten Tag?
Sind 4 übrig geblieben. 3 Jungs, 1 Mädel. Sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Es war diesmal sehr interessant, weil die Leistungen relativ eng beieinander lagen. Die 2, die es nicht geschafft haben, muss man sagen, hat sich aber auch das, was wir vorher schon so gedacht haben, wirklich dann bewahrheitet, wo die Probleme lagen. Und ja, ich bin einfach mal so offen, von den 4 gab es eigentlich so keine größeren Probleme schon vorher. Also da gab es auch wirklich welche, die sind ins Interview gekommen und die hätten da wirklich sich um Kopf und Kragen reden müssen. Die beiden, die es dann aber am Ende leider nicht geschafft haben, muss man auch sagen, die hätten wirklich richtig gut performen müssen, weil die schon so ein paar Angriffspunkte in der ganzen Analyse hatten und die haben sich dann halt für uns nicht ausräumen lassen und da mussten wir leider eine Absage erteilen.
Okay, aber das hört sich auch so, wie du es jetzt erzählst, sehr detailliert, strukturiert an, wie ihr das ganze Thema bearbeitet habt eben insgesamt. Also, ne, wie du schon sagst, 3 Tage psychologische Begleitung, Spiele, Teste, wie auch immer. Also man macht sich's ja nicht leicht, sowas, sondern...
Genau, das ist es halt. Ne? Also wir nehmen unsere Verantwortung da schon sehr ernst und wir wissen ja auch, dass wir da vielleicht ganze Lebensträume damit zum Zerplatzen bringen und ganze Entwürfe von einem Leben. Und die sind ja bis dahin auch nicht umsonst gekommen. Aber es ist halt genau das. Wir suchen dann halt wirklich die allerbesten und allerbestgeeignetsten, weil da einfach der Staat unfassbar viel Kohle in die Hand nimmt, um die Leute auszubilden. Und wenn da einfach ein Restrisiko bleibt in unserem, nicht nur in unserer Analyse, sondern auch vor allem in der Analyse des DLR, dass man einfach sagt, wir können nicht garantieren, dass diese Person reibungsloser durchläuft. Jeder schafft das irgendwann, aber wir haben ja auch den gewissen Zeitdruck und müssen die Leute auch dementsprechend dann in ein fliegerisches Niveau bringen, was über dem normalen CPLer in der Regel liegen sollte, weil wir uns halt bei Wetter raustrauen und zu Situationen raustrauen, die eben nicht normal sind. Von daher müssen wir da schon ganz genau drauf gucken. Und das heißt halt nicht, dass das schlechte Menschen sind von ihrer Art her oder dass das schlechte Piloten und Pilotinnen werden würden, sondern das heißt einfach, dass die in dieser kurzen Zeit wahrscheinlich nicht diesen Lernerfolg haben werden.
Und das finde ich das Spannende daran. Ich habe ja auch mal für die niederländische Polizei 5 Piloten waren es, glaube ich, oder sowas ausgebildet. Und da merkte man schon, auch durch dieses Auswahlverfahren, das waren wirklich alle 5 wirklich Menschen, die unheimlich schnell lernen können. Und das ist ja bei euch wichtig, Tim, das hast du ja auch durchgemacht. Ne? Und das habe ich jetzt auch gerade wieder gesehen. Jetzt habe ich ja neulich für ein anderes Bundesland 3 Polizeihubschrauberpiloten die Berufspilotenprüfung abgenommen. Und die haben das in einer Geschwindigkeit durchgezogen. Ja, unglaublich. Also das, da hilft wirklich so ein Auswahlverfahren, muss man wirklich sagen, um die Leute rauszupicken, die da einfach durchmarschieren. Ja, sind nicht alle dafür geeignet? Ich wahrscheinlich auch nicht. Ich bin froh, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Aber das muss man schon sagen, das merkt man dann schon. Ja, weil wenn ich eine normale Berufspilotenprüfung abnehme, dann hast du natürlich ohne Auswahlverfahren, dann hast du bessere und dann hast du schlechtere. Aber jetzt, sagen wir es mal, bleiben wir mal bei den Niederlanden oder bei dem anderen Bundesland, von denen ich die Prüfung abgenommen habe. Das war bam, alles oberste Schublade sozusagen. Ja, und das merkt man dann schon, wenn man dann vorher da ein bisschen, ich nenne es jetzt mal siebt. Ja.
Ja, genau, das ist es halt. Ne? Das Auswahlverfahren ist auch nicht günstig, wenn man den DLR mit reinnimmt, aber man erkauft sich halt auch einen gewissen Erfolgsgrad in der Ausbildung.
Ja, und ihr habt ja auch das Problem, wenn die nicht so schnell fertig werden, dann laufen da vielleicht Fristen ab. Riesenkatastrophe wäre es, wenn durchgehende Ausbildung macht ihr, ne? Oder?
Wir machen eine durchgehende Ausbildung.
Durchgehende, ja.
Und die ist halt durchgetaktet. Also
genau.
Die ist 2 Jahre komplett durchgetaktet. Da steht am ersten Tag fest, wann die Lizenzvergabe ist, wann die Außenlandung lernen, wann die Autorotation machen. Also das ist von, wann die Soloprüfung haben, wann die Zwischenprüfung haben, wann die zum LBA gehen, ihre Klausuren schreiben. Das ist in dem Moment, wo die zum Lehrgang gehen, ist das alles terminiert. Mhm. Und da gibt es einfach nicht den Fall, dass man sagt, ach, du bist noch nicht so weit, wir warten noch mal 2-3 Wochen. Das ist einfach in dieser Ausbildung nicht möglich. Ja. Und wenn wir 36 Piloten im schlimmsten Fall im Kurs haben, es sind immer über 30, das ist einfach, da kann man auf den Einzelnen keine Rücksicht nehmen. Und da kann man sich einfach nur dran orientieren, wie das Gitterkonstrukt ist, in dem man sich durcharbeitet. Und wer da halt zu langsam ist, der würde rausfallen. Der würde halt auch nicht irgendwie besonders nochmal nachgeschult werden, sondern da wird man dann irgendwann sagen, so, und du bist jetzt so weit hinten dran, wir kriegen dich nicht mehr an die Leute rangeführt, für dich ist die Ausbildung hier beendet. Und das ist ja noch, also das ist ja für die Person Super-GAU, weil die denkt, ich werde Hubschrauberpilot-Pilotin und wird dann irgendwann aus dem Lehrgang abgelöst. Und für das Bundesland ist es ja auch eine Katastrophe, weil die rechnen ja dann mit dieser Planstelle, dass die bald kommt.
Ja.
Und Bundesländer, wo es zuletzt passiert ist, wie Berlin oder Sachsen-Anhalt, wo das schon mal vorkommt, das sind halt so zwischen 5 und 10 Piloten maximal. Und wenn da einer nicht nachersetzt wird, dann ist das ja schon 10-20% von der Gesamtzahl der Piloten. Von daher schon wirklich eine Katastrophe, eine mittelschwere Katastrophe für die. Von daher muss da vorher ganz genau geguckt werden, ob das auch am Ende rauskommt, was wir reingeben.
Jetzt dauert ja so eine Ausbildung 2 Jahre. Die durchgehende Ausbildung dauert ja maximal 2 Jahre, muss man ja sagen. Das heißt, wenn da so einer rausfallen würde, startet denn da jedes Jahr ein Kurs oder eben erst nach 2 Jahren, wenn der Kurs durch ist? Für die Landespolizei.
Nee, die Landespolizei macht tatsächlich jedes Jahr einen Kurs. Das ist mal so ein bisschen überschlagend. Das heißt, der ältere Kurs kann den jungen Kurs immer so ein bisschen anleiten und denen so ein paar Tipps geben und denen noch ein paar Sachen wieder rüberspielen. Also das ist eigentlich immer ganz cool. Da könnte man schon fast so von Patenschaften reden. Das funktioniert auch immer ganz gut, wenn dann der ältere Kurs dem jüngeren anleitet und irgendwann der jüngere wieder aufrückt, dann sind die Großen. Also es ist so ein bisschen wie in der Schule, wenn du dann irgendwann in der Grundschule in der 4. Klasse bist. Ungefähr so kann man sich das vorstellen, ja.
Ja, oder die Erstis, wie die Zweitklässler, die Erstklässler nennen, ne? Das ist auch mega stolz, aber das stelle ich mir auch toll vor. Ne? Du hast so einen Kurs, dann kommen die Großen, dann kannst du aufschauen, dann bist du selber irgendwann ein Jahr später so weit, dass du die neuen. Das ist schon toll. Schön, sehr schön. Und 36 ist eine Riesenzahl für eine Klasse, das muss man sagen.
Riesenzahl, Ja, ich glaube, haben wir 36 schon mal erreicht? Ich glaube, Gott sei Dank nicht, aber ich glaube, wir haben schon mal mit 35 gestartet. Der ein oder andere, das passiert trotzdem immer noch, fällt trotzdem raus, trotz dieser guten Auswahl. Aber das ist jetzt wirklich so 1-2 Leute pro Kurs. Das war's dann auch.
Also um das mal zu vergleichen für alle, die uns zuhören, wenn in der zivilen Fliegerei so ein Berufspilotenkurs 10 Leute hat, dann ist das schon eigentlich relativ viel, muss man sagen. Ja, also 10 Leute ist schon viel in einem Kurs. Es gibt oft Kurse, die haben nur 3, 4, 5 Leute da drin. Deswegen, das ist schon, und die muss mir auch alle, diese 36 oder 30 oder wie viel es auch immer sind, die muss ich ja terminiert alle zu einem Ziel bringen. Das heißt, ich brauche entsprechend viele Luftfahrzeuge, Fluglehrer. Der Klassenraum ist ja das kleinste Problem.
Jein.
Echt?
Jein, ja. Doch, das würde man wahrscheinlich sogar irgendwie hinkriegen. Aber auf diese Größen ist die Luftfahrerschule damals gar nicht ausgelegt gewesen.
Ach ja.
Trotzdem würde das wahrscheinlich irgendwie funktionieren. Aber das läuft auch, jetzt geht es so ein bisschen in die Internen, aber das läuft auch in so einem A- und B-Aufteilung im Prinzip. Lehrgang, ich weiß gar nicht, was läuft denn gerade, der 45. Der ist auch wieder in Lehrgruppe A und B aufgeteilt. Das heißt, wenn die einen im Theorieunterricht sind, fliegen die anderen und umgekehrt, weil wir würden das ansonsten von der Lehreranzahl gar nicht schaffen, von der Luftfahrzeuganzahl her gar nicht schaffen. Krieg doch mal 36 Leute gleichzeitig in die Luft. Wie willst du das machen?
Das meinte ich ja eben gerade, ne? Ich meine, du musst ja allein schon, auch wenn du A und B Kurse machst, du musst ja einfach 135 Stunden mal die Zahl der Schüler rechnen. Die musst du in 2 Jahren durchhauen. Plus, die müssen das ganze Zeug lernen. Das ist schon holla die Waldfee. Das ist schon, wehe, da geht was schief. Schlechtes Wetter, kommt nicht mit dem Lernen hinterher, ne, kommt im fliegerischen Teil vielleicht nicht klar und so weiter. Das wirft ja dann das ganze System durcheinander und deswegen braucht er halt diese Leute, die eine schnelle Auffassungsgabe haben.
Genau, genau so sieht's aus.
Super spannend. Toll. Also Glückwunsch zu den neuen 4. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit denen.
Das hoffe ich auch.
Ja. Und das heißt, die machen jetzt ihre Lizenz. Diese 2 Jahre haben sie Zeit, jetzt ihre Lizenz zu machen. Und wann siehst du sie dann bei dir auf der Wache? Direkt danach?
Also bei mir sehe ich sie tatsächlich, nachdem sie die Einmod-Phase abgeschlossen haben. Bei uns läuft es so, dass wir 100 Stunden auf der 120 wirklich in Bonn-Hangela bei der Bundespolizei an der Luftfahrerschule schulen. Und dann kommen die zum letzten Schliff, zu den letzten Stunden zu uns nach Düsseldorf. Und da werden die dann auf die 145 geratet und dann auch die letzten Stunden drauf gemacht. Das ist dann auch nochmal spannend. Also die kommen nach circa 1,5 Jahren dann zu uns und machen das letzte halbe Jahr bei uns.
Toll. Das heißt, dann müssten ja jetzt gerade die vom letzten Jahr bei euch sein. Die vom vorletzten Jahr sozusagen, ne?
Genau, die vom vorletzten Jahr, die sind gerade da und die gehen gerade in die ganz heiße Phase. Die haben jetzt noch 10 Stunden, die mit uns fliegen. Und dann kommt die Prüfung. Also in 4 Wochen ist es soweit.
Oh. Da kriege ich ja schon Gänsehaut, wenn ich denke, oh, nochmal Berufspilotenprüfung, oh nein.
Boah, da kriege ich auch Gänsehaut, weil wir müssen ja, also wir stellen ja dann auch einen Prüfer vor. Das ist bei uns jedes Mal der gleiche Prüfer. Und da möchte man natürlich auch einen Standard liefern, der gut ist. Also es ist ja wirklich nicht nur so, dass die Schüler da irgendwie Schiss vor der Prüfung haben und sich bange machen, was ich total verstehen kann, aber das ist bei uns Fluglehrern ja am Ende auch nichts anderes, weil ich möchte mir ja nicht sagen lassen, was hast du denn da für einen Scheiß ausgebildet, sondern ich möchte ja am liebsten auch sehen, dass alle meine Schüler super performen und am Ende der Flugprüfer zu mir kommt und sagt, Mensch, die haben aber einen sehr guten Standard hier gezeigt. Ja. Das ist ja auch so ein Prädikat, was man dann als Ausbilder bekommt und das möchte ich halt auch haben, also hoffe ich, dass sie sich da am Riemen reißen und was Vernünftiges machen. So.
Dass du deinen Michelin-Stein behältst, ne?
Genau ja, so, genau. Ja.
Hören die uns zu, weißt du das?
Ich befürchte.
Okay, ich drücke euch die Daumen, also dass ihr schafft das alle. Wenn ihr einen Tim als Ausbilder habt, kann da nichts schief gehen. Der denkt an alles.
Ich versuch's, aber ich habe da auch zwei sehr, sehr starke Jungs, die mich da unterstützen in zweiter Reihe, die das auch, weil ich ja gar nicht so viel Zeit habe, leider in der Phase mitzuschulen, aber die sich sehr, sehr gut darum kümmern und auch sehr, sehr gewissenhaft sind. Und zu dritt schaffen wir das schon ziemlich gut.
Toll, sehr, sehr spannend. Du, jetzt bevor unsere Zeit schon wieder fast um ist, würde ich mal sagen, wir wollten noch auf ein anderes Thema kommen.
Auf jeden Fall, ja.
Der DLR ist super spannend, aber wir haben noch ein spannendes Thema. Und zwar, Tim und ich wollten mal über den Zwischenfall mit dem luxemburgischen Rettungshubschrauber sprechen. Ja. Ich hatte ja auch bei mir auf Instagram schon gesagt, das ist ganz, ganz schwierig, das von außen zu beurteilen, weil es natürlich ganz viele Spezialisten im Internet gibt, die nicht fliegen, aber dann direkt schreiben, auch dem Pilot die Lizenz wegnehmen oder keine Ahnung, was weiß ich. Aber Tim und ich, wir wollten einfach mal drüber sprechen, weil so einfach ist das nicht. Da ist noch mehr passiert, außer dass da einer geflogen ist wahrscheinlich.
Ja, und da habe ich auch wirklich, ich denke ja auch immer, boah, schreibst du da was jetzt zu, was die ganzen Idioten da ins Internet posten? Da war ich ganz froh, dass du da ein paar Worte zu gefunden hast, weil da hast du mir echt aus der Seele gesprochen. Weil ich tue mich immer sehr schwer, da was zuzuschreiben, weil jeder Kommentar dazu ist eigentlich schon ein Kommentar zu viel.
Ja, der macht es auch meistens nicht besser immer, ja.
Genau, und ich möchte mich mit diesen Leuten dann auch nicht irgendwie anlegen und betteln und deswegen halte ich meine Klappe bei sowas und denke mir meinen eigenen Teil. Aber es ist halt genau, wie du das da auch gesagt hast, keiner von uns hat da mit drin gesessen. Die einzigen, die drin gesessen haben, wissen, was im Hubschrauber los war, wieso das eventuell passiert ist. Und alle finden jetzt Gründe, wie das hätte verbieten werden können. Aber keiner sagt, Mensch, das hätte mir auch passieren können, aus folgenden Gründen. Und genau, es gibt ganz viele ganz viele Gründe, die dazu führen können, dass so ein Unfall passiert. Und diese Unfälle passieren immer wieder. Und die werden auch immer wieder passieren. Das Einzige, was wir tun können, uns diese Unfälle angucken und halt uns dann denken, fuck, wenn ich nochmal in so einer Situation bin, ich guck einfach mal nach oben oder sowas. Richtig. Also
genau so ist es. Tim, du hast das wunderschön erklärt. Ganz genau so ist es. Jeder von uns, dem hätte das auch passieren können. Und ich hatte das mal in einem anderen Podcast von uns zwei schon mal erzählt. Ich bin mit dem Hubschrauber auf einer Rodelpiste nachts gelandet. Wollte eigentlich gar nicht hin, aber habe es aber trotzdem mal versucht. Und ich hatte sofort dieses YouTube-Video von dem DRF-Hubschrauber, der rückwärts die Piste runterrutscht im Kopf. Du jetzt sicherlich auch, wie der große Elefant, ne?
Genau. Ja.
Da habe ich gesagt, nein, 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 auf gar keinen Fall. Und allein daraus lernt man eben schon, und genau bei so einer Situation, wie du so schön sagst, ich gucke jetzt demnächst mal öfter nach oben. Eigentlich guckt mein Technical Crewmember auch hoch. Aber ich glaube, wir sollten mal von Anfang an anfangen, oder ne, wie das denn überhaupt passiert ist. Also der Hubschrauber, und da haben sich ja viele drüber gewundert, der ist ja da reingelandet. Zwar höchstwahrscheinlich mittig auf die Straße, weil an der Stelle, an der er stand, kann er ja nicht gelandet sein. Und wie das dann halt so ist, man macht Platz, man geht auf eine der Straßenseiten, weil wenn der Unfall die Straße zumacht und versperrt, kommen ja die Rettungsfahrzeuge, die schon da sind, gar nicht mehr weg. Die müssen also am Hubschrauber mit ihren Verletzten, die schneller sind, schon mal an uns vorbei. Oder die Feuerwehr muss noch nachkommen. Und das ist der Grund, warum wir da an der Seite parken. So, jetzt stand der Hubschrauber da, Tim.
Ja, oder ich gehe noch weiter. Vielleicht ist der Hubschrauber sogar senkrecht an diesen Punkt gelandet. Das ist übrigens auch möglich.
Hast du so genau mal hingeguckt, ob das möglich wäre? Ich habe so genau gar nicht hingeguckt.
Also in meinem Szenario, ich sage jetzt einfach mal, der ist genau da senkrecht gelandet. Und wir haben ja gesehen, es ist eine 145. Ich weiß nicht, welche Software-Version drauf war. Vielleicht war ja die Version 10 drauf. Die Version 10, die einen Automated Vertical Takeoff erlaubt auch.
Ja.
So. Das Problem ist jetzt einfach, und den brauche ich die Version 10 noch nicht mal für, den kann ich auch mit den anderen machen. Weil ich kann ja auf der Stelle schweben und mich nach unten trimmen. Und wenn ich nach unten lande, vertikal, dann kann es sein, dass der Abstrahl so Bäume zur Seite drückt.
Mhm.
1, 2, vielleicht sogar 3 Meter. Und das kann dann einfach sein, dass ich da an der Stelle landen kann, ohne dass ich eine Berührung habe. Mhm. Wenn ich jetzt aber an der gleichen Stelle, ohne Millimeter zu versetzen, wieder senkrecht nach oben gehe, dann zieht ja mein Rotor die Luft von oben nach unten und saugt diese Bäume wieder an. Also das, was ich vorher weggedrückt habe, sauge ich jetzt an. Und das kann teilweise mehrere Meter Unterschied ausmachen. Und man hat, wenn man sich die Blätter angeguckt hat, das war nur am Rand, also an der Spitze. Das war gar nicht viel, wo die eine Blattberührung haben. Da hatten die zwar eine massive Berührung mit dem Baum, wie man es gehört hat, aber das kann der Unterschied sein. Es kann wirklich sein, dass dieser Hubschrauber einfach reingelandet ist und sich gedacht hat, wenn ich hier so reingekommen bin, gehe ich genauso wieder raus. Aber das ist genau das gleiche Mutmaßen wie die anderen, die sagen, Mensch, warum hat er so oder so gehandelt? Und es gibt so viele andere Möglichkeiten. Vielleicht lagen da Rettungsdecken durch die Maßnahme links, die wir gar nicht gesehen haben in dem Filmausschnitt und hat gedacht, da möchte ich jetzt nicht hin, damit ich die nicht ansauge. Und. Es gibt so viele Möglichkeiten. Zeitdruck, was weiß ich nicht alles. Stress in der Maschine, vielleicht ein Folgeeinsatz sogar. Ich bin nicht so weit in die Recherche gegangen. Das Einzige, was ich gehört habe, dass wohl kein Patient an Bord war, dass da zumindest nicht dieser Druck bestand, jemanden schwer Verletzten schnell irgendwo hinzubringen. Mhm. Aber ja.
Ja, oder er ist einfach gar nicht aus der Richtung reingekommen, wie er raus wollte, sondern mit der Nase auf die Kamera zu sozusagen und hat dann unten gedreht. Dadurch war fürs Heck beim Start halt wieder weniger Platz. Vorher hat es aber gepasst irgendwie. Wie du schon so schön sagst, wir wissen es nicht, was da schiefgelaufen ist. Vielleicht hat irgendwas im Cockpit den Piloten aus dem Konzept gebracht in dem Moment. Die saßen ja dann mal mindestens vorne zu zweit drin. Und dass da irgendwo eine Störung war, eben nicht eine technische, vielleicht auch eine technische, keine Ahnung, aber auch eine Störung vielleicht in der Kommunikation, dass die unterbrochen wurde und dadurch das einfach schiefgelaufen ist, weil einfach nicht die Checkliste abgearbeitet wurde. Oder, wir wissen es halt einfach nicht. Ja, es ist von außen nicht erkennbar. Ja,
genau.
Und wir können halt alle nur dazulernen, indem wir einfach mal abwarten, was da jetzt am Ende rauskommt, weil alle Piloten sind gespannt, was dabei irgendwie rauskommt. Ja, und da wird nicht gleich der Pilot entlassen, sondern da wird erstmal geguckt, woran lag es denn? Und der kann es natürlich am besten seinem Flugbetriebsleiter erzählen, im Gegensatz zu uns zwei. Der kennt nämlich die Details dazu. Und dann wird erstmal geguckt. Und ich denke mal, da können viele Piloten irgendwie was draus lernen, weil, hey, kann mir am Sportplatz nachts passieren und dann steht da kein Baum, sondern eine Laterne. Ping, dann endet das wahrscheinlich anders, weil die ist nicht so flexibel wie ein Ast, der so einfach abbricht. Aber warum auch immer habe ich die übersehen. Keine Ahnung warum. Oder ich habe sie vergessen. Ich habe beim Start gesehen, die ist da. Entschuldigung, bei der Landung gesehen, sie ist da. Dann ist so viel Halligalli am Boden irgendwie gewesen und alle schnell raus, schnell, warum auch immer. Und beim Start war da nur noch wichtig, okay, ich gehe hoch und was weiß ich und übersehe diese Laterne dann beim rückwärts rausgehen. Und ich wollte eigentlich senkrecht hochgehen, was auch immer. Und das sind alles so Faktoren. Wir sind alles Menschen, wir machen Fehler. 85% aller Fehler sind in der Luftfahrt Menschen gemacht. Und das muss man einfach akzeptieren. Und wenn wir uns jetzt mal jeden Autounfall angucken würden, wer da irgendwie wie eine Schuld trägt und einen Führerschein abgeben müsste, da würden ganz viele ganz laut schreien und auch jetzt schon nicht mehr Auto fahren dürfen. Ja, so muss man das sehen. Also auch in einem Hubschrauber sitzt nur ein Mensch, genauso wie im Auto. Aber da wird natürlich nicht so eine Riesenuntersuchung gemacht bei jedem Autounfall. So
sieht's aus.
Kostet halt nur 35 €, der Strafzettel für Verursachung eines Verkehrsunfalls.
Ja, je nachdem.
Ja, gut, okay.
Nein, alles gut. Aber ja, es ist, aber wenn wir da nochmal drüber reden wollen, wir reden ja nicht generell über so Flugunfälle an sich, ohne dass wir mal genauer da was studiert hätten drüber an Flugunfalluntersuchungsberichten. Aber was ich sehr interessant fand, wie die Crash-Sicherheit funktioniert hat. Mhm. Weil das war ja jetzt nicht hoch im Ende, von da, wo der Hubschrauber runtergeknallt ist.
Ja.
Und der ist ja auch nicht ganz stumpf auf dem Boden angekommen, sondern vermutlich hat der Pilot den Pitch irgendwie relativ stark weggenommen, dass der Hubschrauber eine deutliche Sinkrate entwickelt hat und dann mit einer starken Sinktendenz auf dem Boden aufgekommen ist. Aber die Kufen haben ja sofort sich breit gemacht, dass die Zelle dann am Ende wirklich auch Bodenkontakt hatte. Und alleine das dämpft ja auch den Aufprall.
Ja.
Und ich würde gerne auch mal die Sitze sehen, weil diese Sitze sollen ja auch noch zusätzlich crashsicher sein und das dämpfen. Die müssen eigentlich auch nach unten durchgesackt sein, die Sitze. Von daher ist das ja auch gut so im Thema Rückenverletzung etc., wenn ich da nicht komplett die Energie auf der Wirbelsäule habe, sondern wenn durch solche Sachen einfach diese Energie absorbiert wird. Das ist ja so ein bisschen wie in der Knautschzone vom Auto.
Ja. Das hat wirklich gut funktioniert und das hatte ich auch in dem Video gesehen, genau, dass die Maschine auf einmal eine sehr starke Sinkrate hatte, weil auch da wissen wir nicht, was war der Gedanke vom Piloten dabei, hat er sich erschreckt, hat er gedacht, ich bin mit Fenestronen hinten rein, bevor sich die Kiste jetzt um die eigene Achse dreht, lieber schnell den Pitch runter, damit ihr auf dem Boden steht, aber das hat wunderbar funktioniert, dass da absichtlich sich die Kufen breit gemacht haben, um diese Energie da rauszunehmen von den 3 Tonnen oder wie schwer er auch immer war, irgendwie abzufangen, ne? Das ist schon eine Menge Kraft, die da zusammenkommt. So, gab auch ein paar Lustige, die geschrieben haben, ja, warum macht ihr denn nicht sofort die Triebwerke aus? Ey, kommt ihr mal in so eine Situation rein? Ja, ihr merkt, irgendwas passiert hier gerade ganz Schlimmes. Ich sehe es nicht, ich höre es nur knallen. Ich hau die Kiste irgendwie runter auf den Boden, bin froh, dass ich unten bin und muss erstmal realisieren, was ist denn hier los? Ach du, das Triebwerk abschalten ist vielleicht nicht gleich das Erste, woran ich dann in dem Moment denke, sondern einfach nur, steht die Kiste? Sind wir sicher? Ja, das ist erstmal so, ja, wahrscheinlich der Gedanke.
Ja, vielleicht hat er sich auch wehgetan oder ist in dem Moment, weil das war ja alles verzogen, die komplette Zelle, vielleicht ist er auch gar nicht so richtig dran gekommen. Ja. Das weiß man ja alles nicht. Vielleicht haben die auch gar nicht mehr funktioniert, die Triebwerksschalter. Und ganz ehrlich, in so einer Situation, dann schalte ich den Triebwerksschalter 5-6 Mal hin und her, bevor ich auf die Idee komme, den Fuel-Shut-Off-Lever zu drücken oder sowas. Ne? Ja. Also das ist alles, wenn man ganz rational drüber nachdenkt, ist das ja total klar. Wenn A nicht funktioniert, mache ich B. Aber in dieser Situation muss man da erstmal drauf kommen. Und das ist halt richtig, auch, ich wette auch, alle, die da was zu geschrieben haben, haben nicht das Video angeguckt und sofort dazu was geschrieben, sondern haben sich das Video angeguckt, haben sich das nochmal angeguckt, haben sich das nochmal angeguckt und vergrößert. Und genau das ist das, ne? Wenn ich mir ein Video 5, 6, 7, 8 Mal angucke, dann habe ich natürlich so für mich irgendwo Erkenntnisse gewonnen. Hier, da, der Winkel hat nicht gestimmt. Aber wenn ich da drin sitze, dann passiert mir das in dem Moment und ich habe nur Bruchteile von Sekunden zu reagieren.
Da gibt's eine ganz schöne Szene aus der Landung mit dem Flugzeug im Hudson River.
Ja.
Wie heißt denn der Film nochmal?
Sully.
Sully, dankeschön. So, da sitzt er ja in diesem Verhörraum, ne, wo er drin ist und dann simulieren die, wie schön man das doch hätte zu einem anderen Flugplatz hätte schaffen können und so weiter. Und er fragt die dann, ne, wie oft haben sie das trainiert? Ja, 17 Mal haben wir das trainiert. Sagt er, ja. Faktor Mensch, wir hatten nur einmal Zeit und nicht 17 Mal. Es wurde nie vorher trainiert. Wir mussten erstmal gucken, was ist denn hier los? Ne, wir haben uns diese Option offen gehalten und das gemacht. Und das, finde ich, trifft es nämlich ganz genau, wie du das eben gesagt hast. Man ist in dem Moment damit konfrontiert, muss damit klarkommen, hat so eine Situation noch nie im Simulator vorher trainiert. Ja. Geht gar nicht im Simulator sowas. Der dachte mich sofort, stopp. Und dann friert er nämlich ein. Ja, so. Und wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt und guckt sich das ganz oft an, dann ist das ja alles total relaxed. Ja, aber dieser Stress, der da in dem Cockpit in dem Moment gewesen ist, das ist ganz schlimm. Also das wünscht man keinem.
Ja, also von daher am Ende Applaus an den Piloten. Das sind alle gesund ausgestiegen. Alle konnten abends zu Hause zu ihren Familien fahren. Von daher ist das nochmal gut gegangen, würde ich sagen. Und da machen wir jetzt keinen Vorwurf, bis da nicht irgendwie rauskommen sollte, dass der komplett unter Drogen stand. Ja. Dann revidiere ich meine Meinung. Aber bis dahin, ja, war bestimmt ein Fehler, den er gemacht hat irgendwo. Aber Fehler passieren und am Ende so gut reagiert, dass alle aussteigen konnten und keiner großartig verletzt war.
Genau, den Schaden zahlt die Versicherung. Es sei denn, er hat es mit Vorsatz gemacht, das glaube ich jetzt allerdings nicht. Und wahrscheinlich hat er dadurch vielleicht auch wieder einen anderen Unfall verhindert. Wissen wir nicht. Jemand, der als Pilot sich das Ding anguckt und dann beim nächsten Mal sagt, boah, ich gucke jetzt doch noch mal raus oder weiß ich nicht was. Vielleicht wird dadurch ein anderer Unfall verhindert.
Ganz ehrlich, also die letzten Auslandungen, die ich gemacht habe auf Lichtungen, ich gucke jetzt seitdem auch wieder ein bisschen anders nach oben und so. Also wie du sagst, es verändert einfach bei allen Piloten, die das gesehen haben, so ein bisschen das Verhalten. Und das ist schon das Positivste, was wir da mitnehmen können.
Ja, da sind wir wieder bei Just Culture. Ne? Es geht nicht darum, wer hat's gemacht, sondern was ist passiert und wie kann man es das nächste Mal besser machen.
Genau. Ja, kein Hate, sondern nehmt's mit, lernt was draus und macht's einfach besser.
Das ist es, genau. Super, Tim. Das ist doch ein toller Abschluss.
Ja, finde ich auch.
Danke dir auf jeden Fall für deine ganz tollen Eindrücke. Ich finde diese Psycholoma, ich finde die so spannend übrigens. Also ja. Beneide ich dich sehr, dass du dabei bist, weil du wahrscheinlich auch noch sehr viel daraus gelernt hast oder daraus lernst. Mhm. Und an euch da draußen auch vielen Dank für eure tolle Zeit.
Ja, von mir auch. Danke an dich, Andreas. War wieder echt schön spannend und schnell um. Mhm.
Von daher, ja.
War eine coole Folge, fand ich. Und an euch da draußen, habt eine gute Zeit und passt auf euch auf.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.